Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 11. Oktober. Wir zeichnen am Morgen auf und bei mir sind Michaela Tix und Ruben Bartke. Hallo, ihr zwei.
Guten Morgen.
Morgen.
Morgen ist gut. Ich habe euch heute tatsächlich ein bisschen früher rausgeschreckt als sonst, weil ich einen recht vollen Tag habe. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir zeichnen wieder an einem Freitag auf. Wir waren diese Woche ja schon am Montag einmal dran mit einer feiertagsbedingten, etwas späteren Aufzeichnung. Aber ich glaube, der Montag ist nicht so unser Ding. Freitag ist, glaube ich, besser. Und wir haben vollen Themenkalender für heute. Wir gucken auf das Thema Netzausbau, Netzentgelte. Möglich eine kompakte Ausgabe zu diesem Thema. Am 15. Oktober ist immer der Stichtag, wenn die Netzbetreiber ihre Netzentgelte für das nächste Jahr bekannt geben müssen. Das ist dann jetzt in der nächsten Woche und es gibt schon einige Ankündigungen und es passiert auch einiges. Also tatsächlich finde ich manche Zahlen relativ spannend. Es wird ein bisschen zahlenlastig heute, kann ich schon mal voraussagen. Michaela, du hast dich mit den ersten Veröffentlichungen beschäftigt. Du hast ja angeguckt, wo geht die Reise hin bei den Netzentgelten, sowohl bei Gas als auch bei Strom? Und wir sehen eine unterschiedliche Tendenz.
Ja, eine ganz unterschiedliche Tendenz, die jetzt aber nicht so überraschend ist. Ja, 15. Oktober ist für uns immer so ein spannender Stichtag. Da wird immer vorher geschaut, wer kommt als Erster um die Ecke, wer sagt schon, wohin die Reise geht. Wir haben eine kleine Auswertung vorliegen von unserem Kooperationspartner E-Net, die uns da vorher schon die Zahlen ein bisschen zugeschoben haben. Und da gibt es eine klare Tendenz. Also beim Strom geht es eher im Durchschnitt. Also es sind noch nicht, ist nicht repräsentativ, das muss ich jetzt mal vorweg schicken. Aber beim Strom sieht es so aus, als wir ungefähr 10% bisher nach unten gehen. Und unten ist ja schon mal eine Nachricht im Energiewirtschaftsbereich, dass mal Preise sich verbilligen statt verteuern. Und beim Gas geht es tatsächlich doch wieder deutlich nach oben, jenseits der 20%. Und dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr. Ich meine, das ist immer ein spannender Tag, aber in diesem Jahr trägt erstmal die Reform der Netzentgeltverteilung, die sogenannten regionalen Netzentgelte. Die Bundesnetzagentur hat das ja auf den Weg gebracht. Wie war es früher oder wie war es bis heute? Regionen, wo viele Erneuerbaren gebaut werden, wo viele Windräder stehen, wo viele Solaranlagen auf dem Dach sind, da sind die Netzentgelte halt auch immer teuer. Und ja, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Auch sollen diejenigen, die dann vielleicht oben im Norden den Strom aufnehmen und dann viele verbrauchsstarke Zentren in den Süden durchschicken, sollen die wirklich mehr zahlen? Das wurde als eine Frage der Ungerechtigkeit wahrgenommen. Da hat die Bundesnetzagentur es eingeschritten. Ja, und jetzt ist auch die erste Reaktion zum Beispiel der Mecklenburg-Wirtschaftsminister Meyer hat gesagt, wir sind jetzt wirklich froh, dass es so gekommen ist. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, um das mal ein bisschen konkret zu machen. Also bei der WEMAG, das ist ein großer Regionalversorger im Norden und im Osten, da geht es tatsächlich um 60% runter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist ein Minus von 6 Cent im Durchschnitt. Statt 15,5 Cent zahlen dann die Verbraucher im Durchschnitt für einen Haushalt 9,5 Cent. Also das ist schon eine Nachricht, würde ich mal sagen.
Ja, definitiv. Da profitieren ja vor allem Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher in Netzregionen eben mit sehr hohen erneuerbaren Anteilen. Du hast es gesagt, die gibt es eben im Norden. Die gibt es aber ja auch im Süden. Dort ist es dann nicht der Wind, sondern es ist die Photovoltaik. In den Netzregionen profitieren die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt und 6 Cent von 15 auf 9 Cent, das ist echt schon eine Marke. Passt ja eigentlich auch gar nicht so ganz in die zeitliche Diskussion, wo wir eigentlich die ganze Zeit über steigende Netzentgelte reden.
Ja, genau. Beim Gas sind wir aber dann doch klassisch in der Linie, es geht nach oben. Da sind die Gründe noch nicht klar, ne? Es sind jetzt erst die ersten Netzbetreiber, die ausgewertet werden. Also ein Grund ist wohl, es wird argumentiert, die vorgelagerten Netzentgelte der Fernleitungsnetzbetreiber, da geht es nach oben, das müssen die Verteilnetzbetreiber weitergeben. Die genauen Gründe werden Sie am Dienstag bei uns nachlesen. Da ist der Stichtag 15. Oktober, da werden wir noch mal genauer zusammen mit E-Net auf die Zahlen schauen.
Ist eine schöne Momentaufnahme, aber wahrscheinlich kein Dauerzustand, weil eigentlich so richtig passt die Nachricht ja eigentlich auch nicht so ganz in das, was wir die ganze Zeit diskutieren, was wir auch letzte Woche schon hier besprochen haben. Es gab ja einen Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt über einen staatlichen Zuschuss nochmal die Übertragungsnetzentgelte abzusenken. Wir hatten angekündigt, wir gehen dem Thema nochmal nach und hören mal auch in den Bundestag rein, wie es umgesetzt werden soll. wollen. Also bei allem, was wir hören und was auch andernorts schon zu lesen ist, es geht um die berühmten Intel-Milliarden. Der Chiphersteller Intel wollte in Magdeburg eigentlich eine große Fabrik errichten, hat jetzt mindestens um 2 Jahre verschoben. Da sind jetzt plötzlich 10 Milliarden Euro an Staatsmitteln frei im Klima- und Transformationsfonds. Und ja, der Vorschlag von Olaf Scholz geht wohl in die Richtung zu sagen, lasst uns diese Gelder nutzen, um unter anderem einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten zu zahlen. Das war schon mal geplant, eigentlich zum Jahreswechsel 2024, ist dann wegen enger Haushaltskasse ausgefallen. Jetzt wird es nochmal belebt, wird aktuell im Bundestag verhandelt. Und die FDP hat sich zu Wort gemeldet bei uns, Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Ja, und hat sein Missfallen eigentlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die FDP da nicht begeistert ist, jetzt mit Subventionen in die Stromnetzentgelte reinzugehen, die abzusenken. Er sagt, lasst uns lieber andere Ansätze wählen, technische Methoden, unter anderem eben beim Bau der großen Übertragungsnetze der HGÜ-Trassen auf Freileitung statt auf Erdkabel und andere Ansätze. Da soll deutlich mehr Geld eingespart werden und das soll ein Hebel sein, um die Netzentgelte nicht so stark ansteigen zu lassen. Und da wird jetzt hitzig debattiert.
Ja, da fragt man sich doch schon, wie schnell kann das denn wirken mit den Erdkabeln in den Freileitungen? Das ist ja schon länger in der Diskussion.
Das ist genau der Punkt. Also, sag mal, er hat insgesamt 3 Vorschläge gemacht, Freileitung statt Erdkabel. Da geht es tatsächlich, die Ausbaukosten zu senken. Noch 2 andere Vorschläge will ich zumindest jetzt nicht unterschlagen. Intelligente Speicherlösungen und mehr Anreize für Flexibilisierung. Da geht es eben einfach darum, den Netzausbaubedarf geringer zu halten. Aber guckt man jetzt mal auf diese Freileitungen. Da ist die Spanne der Zahlen ist erstmal enorm. Wir haben in der Diskussion zeitweise gehört, die Freileitungen könnten die Ausbaukosten um das 10-fache reduzieren. Diese Zahl ist nach und nach so ein Stück weit geschrumpft. Zuletzt war von Transnet BW zu hören, ja, also Erdkabel kosten in etwa das Doppelte von Freileitungen. Aber können wir auch noch mal ganz kurz eine Zahl von letzter Woche uns erinnern. Also allein bis 2030 sind im Übertragungsnetz Investitionen von rund 50 Milliarden Euro vorgesehen. Boah, wenn wir da bei der Hälfte liegen würden, gäbe es eine große Einsparung. Aber bei den Projekten bis 2030 ist der Zug eigentlich schon abgefahren. Die lassen sich nicht mehr auf Erdkabel umrüsten. Es ginge halt um spätere Projekte und damit eben auch erst um spätere Entlastung.
Ja, also bei dem Thema habe ich auch die Bundesnetzagentur noch im Ohr, also sowohl Klaus Müller als auch die Vizepräsidentin Barbie Haller haben sich dazu in der Vergangenheit ja auch schon geäußert und gesagt, diese Diskussion hätte eigentlich stattfinden müssen vor 1-2 Jahren. Sie kommt einfach zu spät, denn der Netzausbau ist aktuell ja auf dem Weg und auch beschleunigt auf dem Weg durch viele politische einzelne Maßnahmen, die eine Beschleunigung bewirkt haben, so dass wir jetzt auch an einem Stand sind, wo sich diese ganzen großen Projekte, auf die wir warten, gar nicht mehr umswitchen lassen auf Freileitung. Das heißt, wir reden eigentlich von Zukunftsprojekten. Und dann stellt sich die Frage, Michaela, die du gestellt hast, natürlich schon sehr, wann würde da denn tatsächlich dann auch eine Wirkung auf die Netzentgelte, wann würde die sichtbar sein? Da reden wir tatsächlich von einigen Jahren, denke ich.
Genau, da wären wir also locker in den 20er, 30er Jahren, in den 20, 30er Jahren. Auf der anderen Seite gab es eben die Diskussion, auch in laufende Projekte gegebenenfalls noch einzugreifen, dort jetzt eben doch nicht auf Erdkabel zu setzen, sondern auf Freileitungen. Das würde aber zu erheblichen Verzögerungen führen. Und wenn wir uns mal angucken, dass die Netzengpässe in Deutschland Jahr für Jahr Milliardenkosten verursachen, dann wäre der Effekt auch erstmal verpufft, dass man damit Geld einspart. Also es ist ein Thema, soll man drüber diskutieren, definitiv. Es war ja auch anders geplant. Also die großen HGÜ-Trassen sollten Freileitung sein. Dann gab es Lex Seehofer, nachdem die CSU im Bundestag schon zugestimmt hatte, hat der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer das Ganze dann im Bundesrat nochmal ausgebremst. Es ist ihm aufgefallen, dass ein Teil dieser Leitung auch durch seinen Wahlkreis geht. Und es gab heftigen Widerstand in Bayern. Ich habe das auch selber mal erlebt in der Diskussion. Und da kamen die Erdkabel. Markus Söder sagt mittlerweile auch, boah, doch lieber Freileitung, also da womöglich Freileitung, da wo nötig. Ich weiß nicht, ob er da den Wahlkreis von Horst Seehofer meint, dann lieber Erdkabel. Auch das ist natürlich kompliziert, einmal hoch, einmal runter. Aber wir reden an der Stelle eben nicht um eine Maßnahme, die sofort hilft. Diese Woche war in Berlin und ist sogar auch heute noch ein großes Treffen der Netzwirtschaft vom Energieverband BDW, Treffpunkt Netze. Da ist unsere Kollegin Kirsten Jüllinger auch vor Ort und sie hat gestern schon berichtet, dass Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller auch nochmal einen anderen Vorschlag mit in die Diskussion reingebracht hat. Erneuerbare Einspeiser stärker an den Netzentgeltkosten, an den Netzausbaukosten zu beteiligen, ist auch eine Maßnahme, die ergriffen werden kann. Wirkt natürlich auch erst später. Das, was Olaf Scholz jetzt vorschlägt, ist natürlich eine sehr kurzfristige Maßnahme. Die wirkt am 1. Januar 2025 und Überraschung, 2025 ist ein Wahljahr. Man weiß, was die Absicht ist.
Das ist, er stößt damit natürlich auch vor allem in das Horn der Industrie, die auf kurzfristige Änderungen drängt, also ja auch schon seit langem. Da hatten wir jetzt diese Woche auch nochmal eine Stellungnahme vom Verband VIK, der die großen Energieverbraucherindustrie vertritt. Die sagen ganz klar, wir brauchen da so schnell wie möglich Entlastungen. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ist inzwischen so schwierig, dass es da um kurzfristige Maßnahmen geht und langfristige Konzepte dann aktuell nicht wirken. Und Deindustrialisierung, dieses Schreckgespenst, davon ist ja immer wieder die Rede, das ist schon nicht mehr an der Wand, sondern das sitzt schon auf dem Tisch, sagen zumindest die Industrievertreter. Und deswegen drängen die da wirklich auf schnelle Lösungen.
Genau, vielleicht schwenken wir jetzt mal von den Großkunden auf die Kleinkunden rum, weil da zeichnet sich zumindest für diejenigen, die eine Wärmepumpe, ein E-Auto fahren, schon eine Möglichkeit ab, im nächsten Jahr vielleicht ein paar Netzkosten zu sparen bei der Durchleitung. Und zwar wird es da die zeitvariablen Tarife geben. Wer das nicht kennt, das ist eine Regelung im Energiewirtschaftsgesetz, der 14a, der ganz berühmte. Da wurde lange drum gerungen. Ziel ist es einfach, dass das Netz ein bisschen stabiler werden soll und dass möglichst alle, die können, ihren Stromverbrauch von Zeiten, wo einfach wo viel Strom im Netz ist, dass sie den dann einfach ziehen. Und wie will man das machen? Mit Preisunterschieden. So, wenn man versucht, man die Kunden anzureizen. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, jetzt Minute 24 in Stunde 1, da geht's jetzt hoch oder runter. So ist es nicht. Also erster Schritt wird erstmal auf dem Weg dahin sein, dass man zeitvariable Fenster einzieht. Offizieller Stichtag ist da der 1. April. Aber meine Kollegin Stefanie Dirks hat sich umgehört mit der Hanna zusammen und die haben sich die ersten Entgelte angeschaut, die Netzbetreiber tatsächlich veröffentlicht haben. Da sind ein paar vorgeprescht, 9 große Versorger haben sie ausgewertet und ja, das Ergebnis ist, da gibt es deutliche Preisunterschiede. Also es gibt 3 Zonen, muss man sagen, also hoch, niedrig und mittel. Und der Preisunterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tarif, der liegt bei satten 14 Cent. Also da lässt sich schon was einsparen. Und so von der Tendenz ist es tatsächlich im Niedrigpreistarif, da wären wirklich nur 1 Cent oder sogar teilweise unter 1 Cent nötig oder fällig, sage ich jetzt mal. Das heißt, in der Nacht, wenn kaum Verbrauch da ist, die Sonne auch nicht scheint, da könnte man, wenn man nachts sein Auto auflädt, dann tatsächlich einiges sparen. Oder der, wer es aushält, dann die Waschmaschine um 12 Uhr anschmeißt, der hätte dann gewonnen. Dafür muss man aber diesen Tarif dann tatsächlich auswählen. Das ist eine freiwillige Sache. Man kann zwischen 2 Modellen entscheiden, aber es ist eine Möglichkeit ab dem kommenden Jahr.
Es lohnt sich natürlich dann vor allem auch dann, wenn gerade viel Sonne eingespeist wird, wenn wir viel Solarenergie im Netz haben in der Mittagszeit. Und das ist tatsächlich ein großer Anreiz für zum Beispiel E-Auto-Fahrer. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor kurzem auch nochmal betont, dass er mit diesem Thema in den Wahlkampf auch irgendwie ein Stück weit ziehen will, dass er auch die Vorteile der Energiewende sichtbar machen will, zu zeigen, es lässt sich sparen künftig, wenn man sich flexibel verhält, hat man die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren. Es spricht natürlich eine bestimmte Klientel an, eine grünen-nahe Klientel, muss man wahrscheinlich auch sagen, die vielleicht ein E-Auto haben, die Wärmepumpe zu Hause betreiben. Da ist der Effekt natürlich deutlich größer.
Ja, also teuer wird es halt in den Abendstunden. Ne? Das ist ja genau der Effekt, den man vermeiden will. Die ganzen Heimkehrer, die wirklich ihre E-Autos, vielleicht einige Straßen in Deutschland, wo wirklich mehr E-Autos stehen, kommen alle nach Hause, stecken den Stecker ein und ziehen dann den Strom aus dem Netz. Genau das will man ja verhindern. Und diese frühen Abendstunden sind halt echt deutlich teurer in allen Modellen, die sich jetzt hier die Netzbetreiber die angeschaut haben. Also da wird's teuer und das soll halt den Stromfluss lenken.
Also das Interessante ist doch vielleicht an dem Modell, dass diese zeitvariablen Netzentgelte ja ganz offenbar von den Netzbetreibern durchaus gesehen werden als ein Instrument, um die Last ein Stück weit zu steuern, um zu verlagern. Denn wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, dann gibt es ja Ausschläge zwischen einzelnen Netzentgelten, zwischen diesen Hoch- und Niedrigpreiszonen, die liegen bei 14 Cent im aktuell noch im Maximalfall. Mhm. Und die Netzbetreiber wählen ja sozusagen ihre Zeitfenster selbst. Sie müssten die ja nicht so hoch ansetzen, aber 14 Cent, da geht man offenbar davon aus, dass man einen Anreiz schaffen möchte, um Verbraucher, steuerbare Verbraucher tatsächlich anzureizen, ihren Verbrauch zu lagern. Und das finde ich durchaus interessant, weil dieses Modell kommt ja nicht von den Netzbetreibern, sondern das hat die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde sicher ersonnen. Aber es stößt im Markt offenbar auf Anklang.
Weil natürlich auch ein gewisser Druck dahinter ist, weil die Alternative wäre ja durchaus, dass dann vielleicht der E-Mobilist sein Auto nicht mit voller Leistung aufladen kann, weil der Netzbetreiber sagt, ich kann das momentan nicht gewährleisten, ich muss dich ein Stück weit abregeln, und dann greift eine Netzausbaupflicht für die Netzbetreiber. Und da ist es ja sinnvoll, erstmal andere Maßnahmen zu ergreifen, eine Verlagerung, weil tatsächlich die meisten, jetzt zum Beispiel E-Autos, die abends irgendwie abgestellt werden, die werden ja morgens erst wieder gefahren. Die müssen nicht um 18 Uhr laden, sondern die können auch zwischen 2 und 5 nachts laden, wo dann keine Netzproblematik mehr vorhanden ist. Deshalb durchaus sinnvoll und ja, vielleicht nicht ganz freiwillig, weil natürlich auch ein gewisser Druck da ist, aber eben ein sinnvoller Druck, um Netzausbaukosten eben an der Stelle auch zu vermeiden.
Was an der Stelle jetzt natürlich spannend wird, ist zu sehen, wie reagieren die Verbraucher darauf. Wir haben ja schon gesagt, es betrifft nur die Gruppe der Verbraucher, die tatsächlich steuerbare Lasten, also Wärmepumpen und Wallboxen und Stromspeicher im Haus haben. Aber da werden wir natürlich mit Interesse beobachten, sobald diese zeitvariablen Netzentgelte dann im Markt greifen. Ist da tatsächlich eine Lastverschiebung spürbar? Also reagieren die Verbraucher? Wir wissen ja aktuell, dass nur ein kleinerer Teil der Verbraucher überhaupt Preissignale wahrnehmen kann und darauf reagiert. Hier öffnet sich also ein Tor, was das ändern kann. Aber das ist ja noch lange nicht gesagt. Da haben die Verbraucher jetzt sozusagen das Heft des Handelns in der Hand.
Genau, das funktioniert nur, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher mitmachen. Ruben, lass uns nochmal auf ein anderes, aber sehr verwandtes Thema schwenken, weil der Netzausbau, der belastet natürlich die Stadtwerke. Die müssen sehr viel Geld in die Hände nehmen. Und die Stadtwerke sind ja auch die Unternehmen, die kommunalen Unternehmen, die bisher auch wesentlich zur Finanzierung der kommunalen Haushalte beitragen. Und da entsteht ja eine deutliche Diskrepanz mittlerweile. Bisher ist es eine geübte Praxis, dass Stadtwerke Jahr für Jahr Millionenbeträge abführen an die Kommunen, zu denen sie gehören. Und jetzt stehen die Unternehmen vor enormen Herausforderungen, eben nicht nur bei den Stromnetzen. Dazu kommt ja auch noch die Wärmeplanung, der Ausbau der kommunalen Wärmenetze. Das heißt, die Unternehmen müssen eigentlich richtig Geld in die Hand nehmen, wissen eigentlich selbst gar nicht so richtig, wo das Geld herkommen soll. Ja. Und das führt auf der anderen Seite ja auch dazu, dass die Kommunen Abstriche machen müssen. Und das in einer Situation, wo ja wirklich auch wahnsinnig viele Kommunen finanziell total überschuldet sind. Es gibt Haushaltssperren. Du hast mit einem Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebunds genau über diese Problematik gesprochen, mit dem Hauptgeschäftsführer André Berghegger. Was sagt er dazu?
Genau, also ich hab ihm genau diese Fragen mal gestellt. Man muss dazu sagen, dass die Stadtwerke die ihre Gesellschafter im kommunalen Bereich haben, also meistens die Städte und Gemeinden, in der Regel Erträge erwirtschaften und daraus Ausschüttungen leisten an ihre Gesellschafter, an die Gemeinden. So, das ist kein Naturgesetz, das ist auch nicht politisch festgeschrieben, sondern das ist hauptsächlich davon abhängig, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Und da müssen wir ganz klar festhalten, und das hat André Berghegger auch so attestiert, dass die Ertragskraft von vielen kommunalen Energieversorgern nachgelassen hat. Das geht in Teilen noch auf die Energiepreiskrise zurück. Das hat aber auch andere Gründe. Und als sozusagen noch verstärkender Effekt, der die Lage dann so schwierig macht, kommt halt jetzt diese große Welle an anstehenden Investitionen auf die Stadtwerke zu. Da ist der Netzausbau ein Faktor, aber sicherlich nicht der einzige. Und was man jetzt merkt, und da hat André Berghegger auch ganz klar Alarm geschlagen, ist, es kommt bei den Kommunen an, die Sorgen darüber, dass sozusagen diese Beiträge zu den kommunalen Haushalten ausfallen künftig, die ist schon real, das ist schon durchaus angekommen. Und hinzu kommt, dass die Stadtwerke diese Investition aus eigenen Kräften gar nicht stemmen können. Das heißt, bisher war es so, dass der Stadtwerkechef zu seinem Bürgermeister ging und gesagt hat, ich habe dieses Jahr das und das verdient. Ich gebe dir hierfür davon einen gewissen Teil ab für deine Kasse. Und jetzt aktuell ist es so, die Stadtwerkechefs gehen zu ihren Bürgermeistern und sagen, hör mal zu, ich habe hier das und das Projekt, ich brauche Geld. Ja, das ist also eine totale Umdrehung der Verhältnisse. Und André Berghegger hat vor allem darauf aufmerksam gemacht, dass die Kommunen ja noch vor ganz anderen Herausforderungen stehen, wo sie eigentlich gerade ganz neue Aufgaben von der Politik übertragen bekommen. Er nannte das Deutschland-Ticket, wo die Kommunen Teile der Kosten übernehmen, die Ganztagesbetreuung an den Kitas und den Schulen. Was er nicht sagte, was aber sicherlich auch ein Thema ist, ist das ganze Migrations- und Flüchtlingsthema. Da kommen enorme Kosten auf die Kommunen zu dann ist es schlicht und einfach nicht mehr möglich, auch noch großartig den Stadtwerken noch zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Und da stellt sich eine Herausforderung, die bislang noch nicht gelöst ist.
Irgendwie fühlt sich nach einer klassischen Lose-Lose-Situation an. Die Kommunen brauchen Geld, die Stadtwerke brauchen Geld. Ja, wo kommt's her?
Genau, das ist ganz offen. Also natürlich ist ein naheliegender Aspekt da, dass man schaut, was kann die Politik leisten? Wo gibt es Fördermaßnahmen? Wenn wir zum Beispiel bei der genannten kommunalen Wärmeplanung ist, da gibt es Fördermittel, die aber nach Ansicht des Städte- und Gemeindebunds nicht ausreichen werden. Und ein anderer Weg ist ja auch in der Energiewirtschaft, der Vorschlag ist ja auch schon, liegt schon auf dem Tisch, dass man privates Geld irgendwie gewinnt, um Investitionen zu ermöglichen. Und da gibt es diesen Vorschlag, den haben wir hier an der Stelle auch schon mal diskutiert, einen Energiewendefonds einzurichten, in den auch privates Geld, also von Vermögensverwaltern, von Versicherern, von Pensionsfonds einfließen kann. Und André Berghegger sagt an der Stelle, Vorsicht, wir reden über kommunale Infrastruktur und bei Infrastruktur sollten wir darauf achten, dass sie nicht in die Hände von privaten Investoren gerät. Also da dieser Fonds, das ist ja bisher nur ein Vorschlag, also Papier, da gibt es noch nichts Konkretes zu, aber wir sollten bei der Ausgestaltung darauf achten, dass die Kontrollmöglichkeiten in der öffentlichen Hand bleiben.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also die eine Option, der Bund bezuschusst oder auch die Länder, da sind die Kassen ja auch knapp. Es gibt eben genau diesen Vorschlag, private Investoren eben zu gewinnen.
Absolut.
Und da ist ja das Interesse da, das muss man ja auch eindeutig sagen. Also Investitionen in Energieinfrastruktur sind bei konservativen Investoren wirklich beliebt. Also da sind die Gelder da. Das hatten wir auch schon mehrfach hier besprochen anhand von verschiedenen Interviews auch. Also Investoren stehen eigentlich bereit. Aber klar, es geht um sehr zentrale Infrastruktur, um kritische Infrastruktur. Da muss man natürlich auch tatsächlich gucken, wer beteiligt sich daran. Wobei bisher sind es eben oft sehr klassische konservative Investoren, die in den Bereich Gelder geben, wie Pensionskassen, Versicherer. Also vielleicht die Gefahr nicht ganz so groß, aber es ist definitiv ein Punkt.
Dritter Weg ist natürlich auch, die Bürger an Bord zu holen. Das ist noch nicht so verbreitet in Deutschland tatsächlich. Da gibt es einzelne Versuche, auch zum Beispiel in Heidelberg für den grünen Fernwärmenetzausbau oder Netzausbau, tatsächlich Bürger zu gewinnen, die dann einfach eine kleine Rendite bekommen. Oder gegenüber den damaligen niedrigen Zinsen waren es sogar eine größere Rendite. Jetzt steigen die Zinsen wieder. Aber es gibt tatsächlich Versuche von Stadtwerken, auch Bürger mit an Bord zu holen. Das ist teilweise sehr aufwendig, weil man, je nachdem, welches Instrument man wählt, komplizierte Prospekte auflegen muss und da die Regularien auch nicht so einfach sind. Aber das ist auch ein Weg, der versucht wird zu gehen und den wir uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren auch, der uns da öfter in der Berichterstattung begegnen wird.
Ja, vielen Dank, ihr zwei. Eine volle Woche eigentlich tatsächlich, nachdem die Vorwoche relativ ruhig war, hatten wir diese Woche echt viel zu tun. Ich bin auch ganz froh, wenn jetzt das Wochenende kommt. Ich war jeden Abend unterwegs diese Woche, weil wirklich viele, viele Veranstaltungen auch gerade in Berlin waren. Sehr kompakte Wochen noch mit vielen weiteren Themen, die Sie alle bei uns finden bei energate-messenger.de. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Vielen Dank, Michaela. Vielen Dank, Ruben.
Sehr gerne.
Auch euch schon mal ein schönes Wochenende.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jawohl.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.